Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer.
Herzlich willkommen zum Podcast, zu einer Podcast-Folge über die Hörspielreihe Dark Berlin, True Crime in den 1920er Jahren in und um Berlin. Zu Gast im Studio bin auch ich, aber auch ein Historiker, Dr. Henning Fülle, Gastprofessor an der UdK, allerdings in Kostümbild, und Lehrbeauftragter am Institut für Kulturpolitik in Hildesheim. Jetzt habe ich es richtig. Erstmal herzlich willkommen.
Mhm. Guten Tag. Freue mich, dass ich hier bin.
Wir sind mit der Hörspielreihe Dark Berlin in Berlin und in den 1920er Jahren, eine Zeit, mit der Sie sich gut auskennen, richtig? Fangen wir doch ganz simpel an. Wie genau sind Sie mit diesem Projekt verbandelt? Was haben Sie damit zu tun? Und wie ist Peter Minges, der ja diese Hörspielreihe mitentworfen hat, auf Sie zugekommen?
Wir kennen uns schon eine ganze Weile und haben uns kennengelernt über Theaterpraxis. Ich bin auch Dramaturg und Peter hat mich mal engagiert für ein Theaterprojekt, wo er Regie führen sollte. Da habe ich eine Fassung von Richard III. Von Shakespeare gemacht, für einen Schauspieler und so weiter. Also wir kennen uns schon seit Ewigkeiten und haben so einen Austausch miteinander. Immer mal wieder treffen wir uns und wir sprechen sehr viel über Theater, über Film, über Literatur, über solche Dinge. Und dabei ist eben auch, und ich verfolge das, was Peter hier macht, hier im Studio, und habe das dann mitbekommen. Und dann erzählte er eines Tages, dass er so eine True-Crime-Serie machen wollte mit Akten im Landesarchiv. Also richtig mit Archivstudien. Und da fühlte ich mich als Historiker natürlich sofort angesprochen und habe gesagt, okay, wenn du da mal was hast, dann schick mir das doch mal, da gucke ich doch mal drauf. Dabei hatte ich eigentlich gedacht, er würde mir möglicherweise Aktenauszüge schicken oder sowas. Das hätte mich eigentlich noch viel mehr interessiert. Aber er schickte mir dann einfach die ersten Bücher und ich habe sie mir angeguckt und habe dann festgestellt, naja, die Fälle alleine, die Kriminalgeschichten alleine, so authentisch und so genau sie auch sein mögen, erzählen doch nicht wirklich die Zeit, in der sie spielen und auch nicht den Ort, in dem sie spielen. Also mir fehlte sozusagen, das ist der historische Kontext, der historische Zusammenhang. Und das habe ich ihm dann gesagt und dann hat er gesagt, mach mal. Und dann habe ich alle Bücher quasi durchgelesen und habe das, was sozusagen an historischer Ergänzung, an historischem Kontext, an historischem, ja, hab das einfach dazu geschrieben und habe gesagt, macht das, wie ihr wollt. Aber ich finde, wenn man einen Kriminalfall 1919 im Frühjahr 1919 spielen lässt, dann kann man nicht absehen davon, dass gerade ein großer Krieg zu Ende gegangen war. Man kann einfach nicht absehen davon, dass im Januar Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet worden sind. Im Januar 19. Man kann nicht davon absehen, dass da der Spartakusaufstand war und man kann davon einfach nicht absehen. Und man kann nicht davon absehen, dass die handelnden Personen in dieser Geschichte quasi Bestandteil einer Gesellschaft sind, die vorher einen unendlich grausamen und furchtbaren Krieg durchgemacht hat. Wo der quasi auch noch von der Hauptstadt, in der das ganze Spiel ausgegangen ist. Und also solche Geschichten habe ich Ihnen dann sozusagen dazu geschrieben, habe gesagt, das sollte man irgendwie damit rein, das sollte man erwähnen, damit irgendwie der Handlungsrahmen, in dem das Ganze sich abspielt, damit der irgendwie deutlicher wird, präsenter wird.
Bevor wir darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen, vielleicht mal ganz allgemein als Historiker, ich stelle mir das so vor, ich sehe ja ganz viele Filme, ich bin ja Filmkritiker und da gibt es auch so manche Dinge, die mich dann bei was auch immer stören, weil man eben vielleicht mit einem geschulteren Blick an die Sache rangeht. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie ein Buch lesen, wenn Sie einen Film sehen, wenn Sie ein Theaterstück sehen, das in einem historischen Zeitraum spielt, den Sie mehr oder minder gut kennen? Wie ist es bei Ihnen? Schütteln Sie da wirklich oft auch den Kopf? Fehlt da immer was oder...
Ach, naja, normalerweise, also das, was dann das Licht der Welt erblickt sozusagen, wenn sich Leute anfangen, ein Theaterstück auszudenken oder ein Hörspiel oder einen Film auszudenken oder sowas, da gehen da irgendwelche Studien ein. Also wenn es sich um historische Zeiträume, in denen es sich abspielt, handelt. Es ist häufig, es geht mir häufig so, dass ich quasi die Gewichtung historischer Fakten in solchen Zusammenhängen, dass ich da denke, nee, das kann man eigentlich so nicht machen. Also, dass da so bestimmte, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel da ein dafür, aber
bestimmte Dinge sind natürlich im Nachhinein betrachtet, eben auch aus dem historischen Blick, bedeutsamer und weltbedeutender und größer, als sie vielleicht in dem Moment natürlich wahrgenommen werden. Was ich einen übrigens spannenden Konflikt finde, auch in der Gewichtung dann in der Erzählung, in der Nacherzählung, weil ich mir vorstelle, naja, sagen wir mal so, wir würden jetzt unsere Zeit nehmen, dann erleben wir vielleicht bestimmte Dinge ganz profan. Und wenn wir jetzt sagen, in 20 Jahren reden wir darüber, dann muss an jeder Ecke beispielsweise eine Maske sein. Das muss dann, fällt dann vielleicht manchmal sogar deutlicher ins Gewicht, als es vielleicht tatsächlich im normalen Lebensalltag zu sehen war. Also, was mich dabei interessiert ist, wie wichtig ist dieser historische Kontext, gerade auch in dieser Zeit, also all diese Gewichtungen? Muss man ihn zeigen, weil er bewusst ist, weil er Teil unserer Geschichte ist oder weil er auch wirklich zu den Geschichten gehört?
Da bin ich ein bisschen zwiespältig, weil, also gerade was die Weimarer Republik angeht und was Berlin in der Weimarer Republik angeht, ne, da gibt es so viele Klischees. Es gibt das Klischee der Roaring Twenties und es gibt das Klischee sozusagen der, ja eben der wilden 20er Jahre und was Charleston und Kit Kat Club und diese ganzen Geschichten. Und das hat sich so festgesetzt, wenn man über die Weimarer Republik nachdenkt. Ja, ich finde, das ist in der Tat Klischee und mir ist es durchaus als mit einem gewissen aufklärerischen Interesse verbunden, dass ich dann irgendwie denke, ja, das hat es alles gegeben. Ne? Aber was ist mit den Proletarierviertelnim Berliner Norden oder im Berliner Osten beispielsweise? Was ist mit den ganzen Kriegskrüppeln, Kriegsversehrten oder sowas? Ne? Mit den ganzen fragmentierten Familien? Was ist damit? Also das macht einerseits mehr Lebendigkeit und mehr Authentizität, um das Wort mal zu begreifen. Aber es ist auch das Interesse dran, wenn wir über diese Zeit reden, dann lasst uns bitte nicht einfach nur über die abgelatschten Klischees, die es sozusagen dazu gibt. Ja, und das ist sozusagen das empfinde ich als eine wichtige Aufgabe. Ja.
Die Roaring Twenties, die wilden Zwanziger, die goldenen, das glänzt so schön. Das ist, glaube ich, genau der Grund, warum es so oft verwendet wird, auch als Klischee, weil es eben schön ist, weil es spannend ist, weil es faszinierend ist, weil es reizvoll ist. Es ist natürlich auch ein Teil dieser Zeit gewesen, aber wie würden Sie beschreiben, wie sah diese Zeit wirklich aus? Wie sah der normale Alltag für Berliner aus, ob sie nun Mordopfer, Täter oder Polizisten sind?
Ja, das kommt natürlich ein bisschen auf die Gegend an in der Stadt. Es sind ja häufig diese Verbrecherbezirke sozusagen im Wedding oben, also im Wedding im Reinickendorf oder in Lichtenberg im Osten oder sowas. Das sind natürlich noch, oder auch Rixdorf-Neukölln beispielsweise, ne, das sind natürlich noch Gegenden, das können wir uns heute, glaube ich, kaum noch vorstellen, mit welcher Tristesse und mit welcher Not, mit welchem Elend, mit welcher sozialen Situation sozusagen dort gelebt wurde, ne, mit 3, 4, 5 Hinterhöfen. Und also auch das ist natürlich in gewisser Weise ein Klischee. Aber ich finde es von großer Bedeutung, diese merkwürdige Situation, stell mir das selber so vor, als eine Art von unglaublicher Unsicherheit, die in jenen Jahren geherrscht hat. Nach dem Ende des Kaiserreiches, also nach dem Krieg, nach dem Ende des Kaiserreiches, ne, dann diese Revolution in Berlin und in Deutschland, also in Berlin natürlich als Zentrum. Und jetzt gibt es sozusagen eine neue Staatsform, eine Republik, eine Demokratie mit Parteien, mit einem Parlament. Und man weiß überhaupt, es ist eine Welt zusammengebrochen. Ja, 1918 ist eine Welt zusammengebrochen und ja nicht nur für die Politiker, nicht nur für die Herrschenden sozusagen, sondern es ist wirklich die Welt der Monarchie sozusagen, der deutschen Monarchie, der Kaiser ist weg. Ja, es ist wirklich eine Welt zusammengebrochen und es ist quasi eine Ordnung zusammengebrochen und das betrifft, das ist so mein Empfinden, das betrifft alle Teile der Bevölkerung. Und dann passiert ja dann noch 22, 23, ne, dass das Geld seinen Wert verliert plötzlich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also diese Inflationszeit, das sind so zwei extrem bedeutsame Umwälzungen, von denen ich glaube, dass die quasi alle Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, auf eine ganz elementare Weise erfasst haben, ja.
Ich frage mich die ganze Zeit immer, ich habe natürlich auch viel darüber gelesen und viel darüber gesehen, sind diese 20er Jahre, also dieses dann schon ein bisschen nach dem Krieg, ein bisschen vor der Inflation, ein bisschen vor der Machtergreifung, vor allen Dingen in Berlin und daher das Klischee natürlich auch dieser goldenen Twenties, so eine kleine Blase oder ist das einfach nur etwas, was im Rückblick entsteht? Ist es einfach, ist es nur ein Zwischenschritt oder ist das wirklich wie so ein kleines Universum, vielleicht auch mit hoffnungsvoller Stimmung oder mit Druck auch auf die Großstadt? Berlin war ja wirklich auch am Brummen in dieser Zeit. Wie sah das aus? Was für ein Gefühl gibt es da, wenn man natürlich historisch von Gefühl sprechen kann? Und wenn man sich es irgendwie überhaupt vorstellen kann. Ich weiß das ja auch nicht.
Ich glaube, dass Unsicherheit ein ganz zentrales, elementares Gefühl ist, das in der gesamten Gesellschaft, verbreitet ist. Dass man nicht weiß, wo führt das alles hin? Ist das tragfähig? Ist das sozusagen irgendeine Form von neuer Stabilität? Was wird uns die Zukunft bringen, sozusagen? Was wird noch alles passieren? Ja, ich glaube, dass so ein Gefühl von Unsicherheit und von permanenter Veränderung, deren Ausgang man nicht erkennt, dass das in der Bevölkerung außerordentlich weit verbreitet war. Und natürlich ist das so. Dann fangen irgendwie auch in den 23 ist ja dann auch schon der erste Hitlerputsch in München sozusagen. Also die Nazis gibt es dann schon. Ja, und die Kommunisten sozusagen, die Rechtsradikalen, die Linksradikalen. Und es gibt plötzlich, und es ist eine offene Situation, wir sind in einer Republik und es gibt ein Parlament, das von entscheidender Bedeutung ist. Und man weiß überhaupt, und also es gibt sozusagen diesen Faktor, es gibt einen Kaiser und es gibt eine festgefügte Staatsordnung und es gibt eine festgefügte Hierarchie, sowas, das ist alles weg. Das ist alles nicht mehr da und man weiß nicht, wo es hingeht. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales, durchgängiges Faktum.
Also sprich, bei den Menschen einfach in ihnen selbst so eine Form von Verunsicherung. Wir wissen nicht so genau, was ist. Und wir sind jetzt aus einem Krieg raus. Das ist auch, wir haben die Pandemie hinter uns, auch das. Wir haben viele Menschen verloren. Wir sind in einer Welt, die wir nicht so kennen, die wir auch nicht aus Überlieferungen kennen von unseren Eltern. All diese Dinge herrschen davor.
Und es gibt ja ganz viel Esoterik in diesen Zeiten. Es gibt ganz viel Mystizismus, also die Hypnotiseure und die solche Geschichten, die also auch im öffentlichen Raum agieren. Also Hanussen kommt später, der kommt erst gegen Ende der Weimarer Republik sozusagen. Aber so Spökenkickerei und Horoskoperei und lauter solche Geschichten, Astrologie und wo die Leute versuchen, irgendwie sich eine Art von Interpretation, Weltbedeutung sozusagen zu erwerben in bestimmter Weise.
Ja, wenn es nicht so schrecklich geendet wäre oder nicht in so eine falsche Richtung dann gegangen wäre, dann wäre es eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit, auf die man einfach auch mit sehr viel Freude hätte gucken können, glaube ich auch. Also wo so auch alles ausgetestet wurde, aber es ist ja leider nun mal sehr davon geprägt, was dann kommt. Und das darf man ja auch nie ganz vergessen. Dieses Aufkommen, das ist natürlich auch in den Kutscher-Romanen sehr, sehr deutlich. Es ist halt immer zu spüren, Stück für Stück. Es ist wie so eine wachsende Drohung, die sich da aufbaut. Inwieweit sind Sie ja auch nebenbei Dramaturg, Historiker, inwieweit sind Sie hier bei den Fällen bei der True Crime Hörspielreihe vorgegangen? Also gab es da eine Form von Chronologie, von Dramaturgie, in wie man wo was einbringt oder war es in Ihrer beratenden Funktion eher so ein Profil gucken, wo man was wie genau unterbringen kann?
Ja, Letzteres. Also ich habe auf die Gestaltung der Reihe habe ich eigentlich gar keinen Einfluss gehabt. Ich habe die Texte bekommen, habe mir jeweils sagen lassen, wann war das und wo sind wir jetzt eigentlich? Ja, und habe versucht quasi sowas wie so ein Stück Zeitgeist für die Zeit, in der die jeweilige Folge gespielt hat, ein Stückchen Zeitgeist reinzuholen. Also beispielsweise 1920 die Entstehung von Groß-Berlin, das Groß-Berlin-Gesetz haben wir auch ja dieses Jahr gerade 100 Jahre gefeiert sozusagen, nicht? Also die Zusammenfassung der Kernstadt Berlin und der Vororte sozusagen, was ein total interessanter Vorgang ist, ne, dass sich quasi die Berliner Verwaltung sozusagen ausdehnt und man jetzt plötzlich auch in Charlottenburg plötzlich Berliner ist oder in Spandau oder in Lichtenberg oder in Karlshorst oder sowas, ist man jetzt plötzlich ab 1920 ist man dann plötzlich auch Berliner, solcherlei Dinge oder eben was ich schon erwähnt habe, die Inflation dann 23, ne, oder 1920 auch die, was weiß ich, die Demonstrationen zum Betriebsrätegesetz, die Einführung der Lohnsteuer. Weiß kein Mensch mehr heute sozusagen, ne? Dass also 1920 die Lohnsteuer eingeführt wurde, dass den arbeitenden Menschen von ihrem Arbeitslohn automatisch diese Lohnsteuer abgezogen wurde. Das war eine wichtige Gesetzgebung, die zur Staatsfinanzierung natürlich eine ganz bedeutsame Rolle gespielt hat, ja, und was eine Zwangssteuer plötzlich war. Also das Bürgertum, die Selbstständigen und so weiter, die haben natürlich auch ihre Gewinne und haben Steuern gezahlt oder sowas, ja, aber im Prinzip nachträglich und mit freiwilliger Abgabe sozusagen ihrer Einkommensverhältnisse, ne? Und den arbeitenden Menschen wurde direkte Mangel vom Lohn abgeführt über die Arbeitgeber, wurde sofort die Steuer abgezogen. Also dieses Automat, das ist in der Zeit entstanden.
Oder im dritten Fall, wenn ich es richtig gelesen habe, der erste Sommer wieder oder Frühjahr 1920, der erste Sommer, wo die Pandemie wiederum zu Ende war. Also so, und ich, auch das hoffe ich auf ein Gefühl, was wir vielleicht dann auch wieder so fühlen können. Also wie so ein Aufbegehren, was sicherlich für die Menschen auch so eine Rolle gespielt hat.
Aufblühen sozusagen.
Ein Aufblühen, ja.
Ja, klar. Die spanische Grippe, eine ganz große Rolle gespielt. Und so habe ich quasi durch die Folgen, und wir sind ja jetzt, glaube ich, erst mit den 8 Folgen, die existieren, sind wir, glaube ich, erst Mitte der 20er Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da kommt ja noch, wenn es noch weitere Folgen gibt, kommt ja noch so einiges auf uns zu, ne? Aber es gab zum Beispiel den Fall, dass die Autorin in einer Folge, die spielte, glaube ich, 22 oder sowas, dass die Autorin in so einer Kneipe Charleston tanzen ließ, ne? Der ist aber erst 25 in Berlin angekommen. Also so solche Geschichten, das ist so ein bisschen Kleinkram und das ist so ein bisschen Korinthenkackerei auch, aber da denke ich dann irgendwie, doch, nee, lass uns das mal ruhig dann so einigermaßen genau handhaben, ne? Die tanzen noch keinen Charleston an der Stelle.
Ich bin mir sicher, in anderen Darstellungsformen ist der Charleston auch schon 1920 angekommen. Bin ich mir ziemlich sicher, weil das gehört dann einfach, ist dann eben auch ein Klischee natürlich. Mhm. Und in gewisser Weise ist es ja auch hilfreich. Eine künstlerische Freiheit, finde ich, da kann man auch manchmal ein bisschen ungenau sein, aber stimmt. Wenn man es weiß, dann ist genau das, was ich am Anfang auch schon angesprochen habe, dann denkt man, oh nein, das kann doch jetzt nicht sein, das gehört da einfach nicht wirklich hin. Wir sind ja im True Crime, also bei Kriminalfällen, und das Schöne und das Faszinierende und auch natürlich die Idee dieser Hörspielreihe ist ja auch andersrum gedacht, die Zeit zu spiegeln und die Zeit auch in den Fällen unterzubringen. Erkennen Sie das? Die Fälle sind ja dann Sachen, die für Sie neu sind. Gab es da so Berührungspunkte, Reizpunkte, wo Sie sagen, ja, irgendwie, das hat so eine Resonanz bei mir, dass ich sage, ja, das ist vielleicht auch ein Fall, der das in irgendeiner Form darstellt, so ganz groß gesagt, oder diese Form von Verbrechen spiegeln das, was in dieser Zeit vielleicht auch passiert ist oder was passiert ist in dieser Zeit, auf eine gute Art und Weise geschickt wieder. Weil das ist ja der spannende Aspekt genau so einer Reihe, wenn es dann perfekt ist.
Es ist sozusagen die soziale Grundierung dieser Fälle. Es sind sozusagen alles, es ist quasi nicht das, wie soll ich sagen, das großbürgerliche Verbrechen, wenn es sowas gibt. Also die Finanzschieberei, die Bankbetrug oder solche Geschichten, sondern es sind sozusagen das Milieu von Not und gesellschaftlicher Deprivation sozusagen, in dem diese Fälle meistens stattfinden. Ja, also so, ich will nicht sagen Randbereiche der Gesellschaft, aber dann doch in den unteren Schichten sozusagen der Gesellschaft. Ja, und insofern gibt es da in der Tat, was diese ganzen Verwerfungen, gesellschaftlichen Verwerfungen und Umwälzungen jener Jahre angeht, ja, ist da so ein Punkt, dass diese Fälle tatsächlich auch Sozialgeschichte, wenn man so will, erzählen. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass ja der eine Fall sozusagen bis nach Breslau geht sozusagen und dass wir da diese Verbindung von Schlesien und Berlin, dass wir diese Verbindung dort haben. Also Da habe ich natürlich selber nachgucken müssen, wusste ich auch nicht, wie fährt der Zug vom Schlesischen Bahnhof sozusagen, wie fährt er nach Breslau, wo muss man da umsteigen oder gibt es eine direkte solche Dinge. Aber diese Verbindung, dass nämlich Berlin immer ein Zentrum, ein Migrationszentrum gewesen ist, wo immer Leute gekommen sind sozusagen aus den preußischen Provinzen, die in die Stadt gekommen sind, die ein Magnet war. Ne, der Franz Dakowitsch sozusagen, der erstens Polizist werden will und der zweitens natürlich unheimlich gerne nach Berlin gehen will, wo seine Mutter sagt ihm, aber was willst du in dieser großen Stadt? Die ist gottlos, die ist furchtbar, das ist so ein Sündenbabel, so ein großer Sündenfuhl oder sowas. Na, da gehst du unter und so. Also diese Verbindung ist auch sehr, sehr klassisch, sehr typisch. Und das finde ich total schön, dass das auch erzählt wird. Ne, diese schlesische Großstadt, die Bahn, die da hin und her fährt, ne, mit der Schlesische Bahnhof sozusagen, der heute quasi ums Eck vom Berghain gewesen ist, der Wriezener Bahnhof, der Schlesische Bahnhof sozusagen. Solche Dinge, das ist dann sozusagen, wenn man so kulturgeschichtliche Kontexte, kulturgeschichtliche Zusammenhänge, die sozusagen da einzubringen in die Texte. Und dafür ist dann eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse historische oder kulturhistorische Bildung ganz hilfreich.
Ja, und auch so eine Forschungstiefe, nenne ich es mal. Also sprich, wenn man weiß, welche Fahrpläne es beispielsweise gibt oder zu wissen, wo es diese Fahrpläne noch gibt aus dieser Zeit. Das wüsste ich jetzt natürlich überhaupt
nicht. Die gibt es im Internet.
Man findet die alles im Internet wahrscheinlich, oder?
Man findet die Kursbücher wirklich im Internet. Ich habe echt geguckt, wie lange fährt der Zug? 4,5 Stunden ist er gefahren. Und zwar auch schon relativ...
Ich meine mal, dadurch kann man natürlich so wahnsinnig viel auch sich wirklich dann vorstellen. Also... das nenne ich Vorstellungstiefe. Es ist dann eben nicht nur irgendwie, ja, von A nach B und es ist irgendwo in so einer schwarzen Box drin und man weiß nicht so genau, sondern man weiß es dann. Man hat dann auch Gefühl dafür, was mit diesem Menschen vielleicht nach 4,5 Stunden ist, wie er sich dann anders fühlt und genau, wie er vielleicht auch anders redet. Aber natürlich ist das dann schwierig, es weiß nicht jeder und es fällt auch wahrscheinlich nicht jedem auf. Wobei ich immer glaube, man merkt es, dann letztlich in der Darstellung, dass sie realistischer wirkt. Auch wenn man vielleicht nicht den Finger draufpacken kann. Also, wie gesagt, man könnte es manchmal als Korinthenkackerei bezeichnen und sagen, ja, okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also ich halte da sehr, sehr, sehr viel von.
Ja, und mir macht das großen Spaß. Und ich meine, das hat dann jetzt hier für die Serie hat das dazu geführt, dass ich dann sogar noch als Sprecher engagiert worden bin, nämlich den Bahnhofsvorsteher in Breslau.
Das passt doch.
Den Bahnhofsvorsteher dann mit Gebrüll gegeben habe als Türen schließen, weil im Text stand ursprünglich auch drin, dass die Türen zufallen. Die fallen damals noch nicht zu, sondern die müssen wirklich zugedonnert werden. Türen schließen selbsttätig ist Gegenwart sozusagen. Und ich dann den Bahnhofsvorsteher gegeben habe und Türen schließen, Vorsicht am Zuge, ne, und dann die Trillerpfeife sozusagen, der Mann mit der roten Mütze. Das war schön, das hat mir großen Spaß gemacht.
Sie haben es gerade nochmal erwähnt, so den Widerspruch Berlin und der Rest der Welt, der Rest Deutschlands, Schlesien, Breslau. Wie anders war das? Wie anders war Berlin? Wir kennen natürlich in der Darstellung fast immer nur Berlin. Dieser andere Teil ist zumindest nicht kollektiv so stark abgeerntet, sagen wir es mal so. War Berlin komplett was anderes als der Rest? Oder nur eine Überspitzung?
Als der Rest des Deutschen Reiches?
Ja.
Ich glaube schon. Aber ich finde das fast noch wichtiger, glaube ich, dann, wenn wir da schon hingucken, ich finde das fast noch wichtiger, dass Berlin völlig anders war als heute. Berlin war damals eine ganz große Industriestadt. Hatte oben im Norden und im Osten oder sowas große Produktionsbetriebe, Lokomotivwerk und Knorrbremse und wie sie alle geheißen haben. Also richtig, richtig Schwerindustrie, Leichtindustrie und halt eine Bevölkerung, die also sehr stark proletarisch war, also Arbeiter und Arbeiterinnen sozusagen. Diese ganze Bevölkerungsschicht ist ja heute quasi kaum noch da. Es gibt ja fast keine Industrie mehr in dieser Stadt. Ja, und insofern, also das finde ich auch nochmal sehr bedeutsam, dass also was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, diese Arbeiterviertel im Wedding in Reinickendorf beispielsweise, nicht? Oder eben in Lichtenberg und in Neukölln. Und die fahren dann mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn oder sowas, fahren die dann in ihre Fabrik arbeiten. zur Schichtarbeit und sowas. Und Berlin ist eine der bedeutsamsten Industriestädte sozusagen in dieser Zeit. Und das hat sich massiv geändert. Diese Verbindung von einem industriellen Zentrum und dem administrativen Zentrum, das Berlin dann ja erst wurde, also mit dem Groß-Berlin-Gesetz 1920, war dann Hauptstadt des Reiches. Aber in der preußischen Tradition gab es ja immer diese Doppelstadt quasi Berlin und Potsdam. Ja, und in der Weimarer Republik ist dann in der Tat Berlin und dann das Groß-Berlin ist dann die Hauptstadt des Deutschen Reiches. Also sie ist diese Doppelfunktion als Industriestadt auf der einen Seite, Industriemetropole auf der einen Seite und administratives Zentrum auf der anderen Seite sozusagen. Diese Verbindung, das war in der Tat äußerst bedeutsam. Und auch was das Verhältnis zum Deutschen Reich anging, wir haben ja quasi erst seit 1871 sozusagen ein deutsches Reich mit einer Hauptstadt Berlin, das aber noch das kleinere Berlin gewesen ist. Aber wir haben sozusagen immer die Konkurrenz mit den anderen Residenzstädten der früheren deutschen Staaten. Also ob das Hannover ist, ob das München ist oder ob das Dresden ist oder was auch immer. Wo sozusagen dieses administrative Zentrum, das politische Zentrum, das staatliche Zentrum sozusagen, davon gab es einfach in Deutschland ganz viele. Und eigentlich erst mit der Weimarer Republik konzentriert sich das zu dieser Metropolensituation. Und die muss sich auch erst herstellen, die muss ich auch erst finden sozusagen, weil das ist, ne, der preußische Adel spielt immer noch eine Rolle, aber hat quasi nicht mehr diese zentrale Funktion. Militär gibt's quasi nicht mehr in der Weimarer Republik, ne? Nach dem Versailler Vertrag, diese sogenannte 100.000 Mann-Armee. Also das Chingderasabum, was sozusagen für Berlin-Potsdam vor dem Ersten Weltkrieg auch ein ganz zentrales identitätsstiftendes Moment gewesen ist, das ist weg. Und das heißt, diese Stadt muss ihre Rolle finden und da sind einerseits eben das staatliche administrative Zentrum, die Industrie, die Arbeiterschaft und der Beamtenapparat sozusagen und das schüttelt sich sozusagen erst so nach und nach in den 20er Jahren, schüttelt sich das zurecht unter unglaublichen ja auch Verwerfungen und Schwierigkeiten und so weiter. Die Weimarer Republik ist ja nun leider kurz genug in ihrer Dauer, dass sich diese Verhältnisse nicht wirklich balanciert herstellen können. Ja, also das ist ja, ne, die große Krise dann am Ende der Weimarer Republik, die große Arbeitslosigkeit, Schwarzer Freitag und die Unfähigkeit sozusagen der Weimarer Koalition, Zentrum und Sozialdemokratie sozusagen, diese Verhältnisse eben gemeinsam zu einer produktiven Auseinandersetzung zu führen, ne, und dann ab 28, 29 zerfällt dieses Gebilde wieder, ja, unter dem Druck sozusagen der rechtsradikalen Nazis, die antidemokratisch waren, und der Kommunisten, die sozusagen von der Weltrevolution träumten.
Was ich mich gefragt habe, Dag Berlin, Kriminalfälle, Gewaltverbrechen natürlich, ist so ein bisschen so, wie wenn ich in die ARD-Mediathek gucke und Tatort schaue, dann denke ich, es ist einfach ein Mordfall nach dem anderen. War das eine brutale Zeit damals?
Das kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht genau. Also das war schon, also ob das besonders brutal war, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich kenne die Kriminalstatistik, kenne ich nicht. Die habe ich auch nicht angeguckt.
Es spricht, glaube ich, einfach vieles dafür, dass viele Gewalttaten einfach als ganz normaler Alltag gar nicht verfolgt wurden. Und das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Es war eben einfach eine verunsicherte Zeit. In der Verunsicherung entsteht eher Gewalt. Es sind Menschen aus dem Krieg zurückgekommen, haben Schlimmstes erlebt und auch dadurch sind sie abgestumpfter teilweise, desensibilisierter. Das sind alles Vorgänge, die wir kennen. Sie haben schlimme Dinge gesehen und auch dadurch entsteht natürlich wiederum Gewalt. Und durch Leid und natürlich auch durch das Gefühl, dass einem selber Leid zugetan wurde oder angetan wurde.
Ja, ich meine, es gibt ja die Klaus Teweleit, Männerfantasien, ist sozusagen ja eine Analyse der besser gestellten Kriegsheimkehrer, die in den 20er Jahren sozusagen mit der Kriegserfahrung anfangen sozusagen, also bestimmte Brutalismen zu entwickeln und eine Gewaltförmigkeit sozusagen. Also es ist auch eine Enthemmung da wahrscheinlich. Genau. Ne? Es ist auch tatsächlich eine Enthemmung da in dieser Zeit. Ja.
Wir kommen langsam zum Ende dieser Podcast-Folge, dieses kleinen historischen Abrisses, der sich an den Hörspielfolgen entlanghangelt. Gab es denn für Sie auch vielleicht einen Fall, der Sie besonders begeistert und besonders, der Ihnen besonders viel Spaß gemacht hat?
Begeistert und Spaß gemacht für solche Wortfälle ist ja eine tolle Charakteristik. Aber nein, interessant fand ich diesen Fall Schütz. Das ist die vierte Folge, glaube ich. Das fand ich besonders interessant, weil da quasi weil der an so interessante verschiedene Orte diese Rennbahn-Geschichte drin hatte und diese Tatermittlungen, die da geschildert worden sind. Also das war, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich will da gar keinen, will die Kinder gar nicht sozusagen in eine Rangfolge sozusagen, will sie gar nicht bringen.
Also der Fall Schütz und die anderen Fälle in den 8 Hörspielfolgen von Dark Berlin. Dr. Henning Fülle, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für diesen schönen Rundumschlag im historischen Umfeld dieser Hörspielreihe. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Fragen.
Das Hörspiel Dark Berlin kann man in allen Online-Bookshops erwerben. Fritzton.